Ja, ihr Lieben, ein herzliches Willkommen auch von mir. Die meisten werden mich nicht kennen, deswegen stelle ich mich jetzt kurz vor. Ich bin Thomas Graubner, wohnhaft in Bermsgrün. Ich habe eine liebe Frau, 6 Kinder, 3 Schwiegerkinder und 8 Enkelkinder hat uns der Herr geschenkt, wofür wir sehr dankbar sind. Ich möchte zum Einstieg, ich habe mir heute einiges vorgenommen, wir werden oft die Bibel brauchen, weil wir haben gesungen, auf dein Wort will ich trauen. Weil auf was wollen wir sonst trauen in dieser bewegten Zeit, als auf das geschriebene Wort Gottes, was wir in der Hand haben dürfen und wo wir uns darauf verlassen können. Weil wenn alles ein Bach runtergeht, aber das steht. Wir beginnen mit einem Vers aus dem ersten Buch Mose, aus dem 41. Kapitel. Mit dem möchte ich einsteigen. 1. Mose 41, Vers 55, als nun das ganze Land Ägypten hungerte und das Volk zum Pharao um Brot schrie, da sagte der Pharao zu allen Ägyptern, geht zu Josef, tut, was er euch sagt. Was war hier für eine Situation? Wir beginnen erst einmal einen kurzen Abriss. Wer war dieser Josef, um den es hier geht, auf den hier hingewiesen wird? Was war das für ein Mann? Sein Name bedeutet übrigens, er, Gott möge hinzufügen. Dieser Josef war der 11. Sohn Jakobs. Er war der 1. Sohn der Rahel. Er war Jakobs Lieblingssohn, weil er der Sohn seines Alters war. Er hinterbrachte seinem Vater, was seinen Brüdern Schlechtes nachgesagt wurde. Finden wir Kapitel 37, Vers 2. Er brüstete sich mit seinen Träumen, Vers 5 bis 11. Die Bevorzugung durch Jakob und sein eigenes Verhalten weckten den Neid seiner Brüder. Verse 4, 8 und 11. In Vers 13 ist ein besonderer Vers, den wollen wir kurz lesen. 1. Mose 37, Vers 13. Da sagte Israel zu Josef, weiden nicht deine Brüder bei Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte zu ihm, hier bin ich. Da sagte er zu ihm, geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Schafe und bring mir Antwort. So sandte er ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Da fand ihn ein Mann und siehe, er irrte auf dem Feld umher und der Mann fragte ihn, was suchst du? Und er sagte, ich suche meine Brüder. Teile mir doch mit, wo sie weiden. Bisher Herr Gottes Wort. Josef hatte es im Herzen, nach seinen Brüdern zu sehen. Er suchte seine Brüder. Wen suchen wir? Ist das auch unser Herzanliegen? Suchen wir unsere Brüder und Schwestern? Die Folge war, seine Brüder wollten ihn töten. Ruben verhinderte den Entschluss. Sie warfen ihn in eine ausgetrocknete Zisterne. Auf den Rat Judas hin, verkauften sie ihn für 20 Silbersegel an eine Handelskarawane, die ihn nach Ägypten mitnahm und an den Pharao weiterverkaufte. Die Brüder nahmen sein Gewand, tauchten es in das Blut eines Bockes und brachten es so dem Vater. Sie hätten es so gefunden, er solle nachsehen, ob das Gewand von Josef ist. Jakob glaubte, sein Sohn ist von einem wilden Tier zerrissen worden. Josef kommt nach Ägypten und dort geht es ihm anfangs gut. Er gewinnt das Wohlwollen des Pharao, der ihn über sein Haus und sein ganzes Vermögen setzt. Als die Frau des Pharao Josef zur Sünde verführen wollte, blieb er standhaft und tat in dieser Situation das einzig Richtige. Er floh. Daraufhin verleumdete die Frau des Pharao Josef vor ihrem Mann. Der setzte Josef in das Gefängnis. Aber Gott ist weiter mit ihm. Der Aufseher im Gefängnis vertraut Josef die Aufsicht über alle Gefangenen an. Das finden wir in Kapitel 39. Josef war im Gefängnis der Ansprechpartner für die Not der Mitgefangenen. Josef, selbst in Not, war für die anderen, die auch in Not waren, besorgt. Wie sieht es bei mir aus? Wenn ich denn je in Not bin, bin ich dann auch offen für die Not der anderen, die Not der Mitgeschwister, der Glaubensgeschwister? Josef deutete die Träume des Obersten der Mundschenken und des Obersten der Bäcker, die der Pharao ebenfalls in das Gefängnis hatte setzen lassen. Die Träume trafen so ein, wie Josef sie gedeutet hatte. Der Oberste der Bäcker wurde hingerichtet und der Oberste der Mundschenken wurde wieder in sein Amt eingesetzt. Und jetzt kommt ein Punkt in Kapitel 40, Vers 14. Josef bat den Obersten der Mundschenken: Aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Vers 15, denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Und dann finden wir in einer späteren Stelle, dass der Oberste der Mundschenken ihn vergaß. Er war raus aus dem Gefängnis und er vergaß den Josef und was er getan hatte. Die Bibel schreibt, nach 2 vollen Jahren, es ist der Bibel wichtig, dort eine Zeitangabe zu machen, nach 2 vollen Jahren hatte Pharao 2 Träume, die niemand deuten konnte. Dadurch erinnerte sich der Oberste der Mundschenken wieder an Josef. In Kapitel 41, Vers 14 wird uns berichtet, Josef wurde schnell, da legt die Bibel Wert, dass es schnell geschah, schnell aus dem Gefängnis herausgeholt. Und Vers 15 lesen wir, dass der Pharao zu dem Josef sprach: Ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deutet. Vers 16, da antwortete Josef dem Pharao, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Wir finden hier, der Pharao hat ein Problem. Und mit dem Problem kommt er zu Josef. Und was ich hier davon lernen möchte und was wir alle davon lernen können, ist die Tatsache, dass Josef nicht sagt, nun mal her, das kriegen wir schon hin, sondern er weiß, dass Gott der Souverän ist und nicht er. Dass das, was er in den Träumen bei dem Obersten der Bäcker und bei dem Obersten der Mundschenken tun durfte, dass das von Gott kam. Und dass, wenn er jetzt tätig werden würde, dass das von Gott nur allein kommen kann. Und jetzt die Frage, haben wir nicht alle Menschen um uns herum, die zunehmend Probleme haben? Was tun wir da? Wie gehen wir damit um? Der Pharao erzählt dann dem Josef seine Träume. Und jetzt lese ich etwas aus dem Kapitel 41, dass wir dort den Zusammenhang haben, um auch für alle, die Begebenheit nicht so gut kennen, auch zu wissen, um was es hier ging. 1. Mose 41, Abvers 17, da redete der Pharao zu Josef: In meinem Traum, siehe, da stand ich am Ufer des Stromes. Und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, fett an Fleisch und schön von Gestalt, und sie weideten im Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihnen herauf, dürr und sehr hässlich von Gestalt und mager an Fleisch. Ich habe im ganzen Land Ägypten nie so hässliche gesehen wie diese. Und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die 7 ersten fetten Kühe. Und als sie in ihren Bauch gekommen waren, da merkte man nichts davon, dass sie in ihren Bauch gekommen waren, sondern ihr Aussehen war hässlich wie im Anfang. Und ich erwachte. Dann sah ich in meinem zweiten Traum, und siehe, sieben Ähren wuchsen auf an einem Halm voll und schön. Und siehe, sieben Ähren, dürr, mager und vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die sieben schönen Ähren. Und ich habe es den Wahrsagepriestern gesagt, aber es gibt keinen, der es mir erklärt. Für die Probleme der Menschen gibt es keine Lösung, außer die Lösung unseres Gottes. Das dürfen wir hier aus dieser Situation mitnehmen. Da sprach Josef zum Pharao: Der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre. Und die sieben schönen Ähren sind sieben Jahre. Nur ein Traum ist es. Und die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen heraufstiegen, auch sie sind sieben Jahre, so auch die sieben leeren, vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden sieben Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, sieben Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden sieben Jahre der Hungersnot aufkommen, und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein, und die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Und man wird nichts mehr von dem Überfluss im Land erkennen, angesichts dieser Hungersnot danach, denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum zweimal an den Pharao ging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Dies tue der Pharao, dass er Aufseher über das Land bestelle und den fünften vom Land Ägypten erhebe in den sieben Jahren des Überflusses. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln und unter die Obhut des Pharao Getreide aufspeichern als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen, für die sieben Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Diener. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern: Werden wir einen finden wie diesen einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und zu Josef sagte der Pharao: Nachdem dich Gott dies hat alles erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sagte zu Josef: Siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an Josefs Hand und er kleidete ihn in Kleider aus Byssus und legte die goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, den er hatte, und man rief vor ihm her: Achtung! So setzte er ihn über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne dich soll kein Mensch im ganzen Land Ägypten seine Hand oder seinen Fuß erheben. Und der Pharao gab Josef den Namen Zaphenat Paneach und gab ihm Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On, zur Frau. Der Pharao gab Josef einen neuen Namen. Und dieser Name, Zaphenat Paneach, da habe ich bei bibelkommentare.de nachgeschaut. Und da war zu lesen, die gelehrten Juden übersetzten ihn als einen hebräischen Namen mit Offenbarer von Geheimnissen. Aber da es ein ägyptischer Name ist, ist er jedoch mit Erhalter des Lebens übersetzt worden. Und in der Septuaginta ist er erklärt worden, der Retter der Welt. Und diese beiden letzten Bedeutungen passen gut zu Josef als einem Vorbild, als einem Typus auf unseren Herrn Jesus. Wir lesen dann weiter in den Versen 47 bis 52, dass der Segen Gottes in den sieben Jahren des Überflusses nicht nur über das Land Ägypten kam, sondern auch über die Familie und über Josef persönlich. Wir lesen dort, dass ihm dort zwei Söhne geboren werden. Und wenn wir das jetzt vergleichen, ist es nicht bei uns ähnlich? Haben wir nicht eine große Not um uns herum? Pharao sagte, geht zu Josef, tut, was er euch sagt. Und so wie der Pharao auf Josef verweist, dürfen auch wir in unserer aktuellen Situation auf unseren Herrn Jesus hinweisen. Und ich sagte es schon, dass Josef ein Vorbild auf unseren Herrn Jesus ist in diesen Dingen hier. Und jetzt möchte ich zu unserem Herrn Jesus kommen. Was sagt er uns denn? Und da beginne ich mit einer Stelle im Matthäusevangelium, im 11. Kapitel. Der Herr Jesus ruft den Menschen zu und sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Persönliche Frage an dich. Hast du dieses Angebot schon angenommen? Weißt du, dass der Herr Jesus dein Erretter und dein Erlöser ist? Hast du Frieden mit Gott? Er hat alles getan, was zum Frieden nötig ist. In Offenbarung 22, Vers 17b, da sagt er, und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Bist du durstig? Dann komm. Ich möchte eine Begebenheit erzählen. Morgen wird es 4 Wochen. Ein Kunde, mit dem ich Kontakt hatte und ihn immer wieder auf den Glauben angesprochen hatte, immer wieder mal eine Einladung hingegeben, kommt auf mich zu und sagt, ich möchte mehr wissen. Ich bin durch die ganze Situation angesprochen worden. Er war dann mit in der Obermühle beim Dr. Markus Blietz zum Vortrag. Und im Nachgang dann am 8. Oktober rief er an, ich muss dringend mit dir sprechen. Und er hat einen Neuanfang gemacht. Und ich muss euch sagen, so eine Gnade zu erleben, in die Augen eines Menschen zu blicken, der so eine Wendung vollführt, es ist einfach nur die Gnade Gottes. Anders kann ich es nicht sagen. Heute sagte er mir, als er da war, ja, ich musste doch die Kurve kriegen, ich bin 60, überleg mal. Vielleicht bist du noch älter und hast die Entscheidung noch nicht getroffen. Schieb sie nicht auf. Vielleicht bist du jünger und hast die Entscheidung noch nicht getroffen. Tu sie heute. Ich möchte mit dem Apostel Paulus rufen. Im 2. Korinther 5, Vers 14 sagt er, denn die Liebe des Christus drängt uns. Es ist nicht so, dass wir irgendjemand etwas aufschwätzen möchten, sondern es ist die Liebe des Christus. Und was ist die Liebe des Christus? Was hat Christus getan? Er ging für mich dort ans Kreuz und hat sich für mich dort richten lassen. Das ist die Liebe des Christus. Und diese Liebe drängt uns. Und im Vers 11 lesen wir, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen. Wir möchten die Menschen förmlich hintragen zu dem Punkt. Bitte entscheide dich für Christus. Und im Vers 20, 2. Korinther 5, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ich möchte ein Lied von Ernst Degger zitieren, was wir im Männerchor viele Male gesungen haben. Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen. Und niemand hält sie auf. Auch deine Jahre gehen dahin, wie schneller Wogenlauf. Komm, ehe der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah. Als helles Licht im Dunkel blinkt das Kreuz von Golgatha. Wie trügt die Welt mit falscher Pracht doch den verlorenen Sohn. Sie hat ihn arm und krank gemacht, doch Undank ist ihr Lohn. Komm, eh der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah. Als helles Licht im Dunkel blinkt das Kreuz von Golgatha. Der Heiland wartet mit Geduld, der dich unendlich liebt. Er ist, der alle deine Schuld durch seinen Tod vergibt. Komm, ehe der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah. Als helles Licht im Dunkel blinkt das Kreuz von Golgatha. Dein Sündenleid kennt Jesus schon. Er gab dafür sein Blut. O, glaub an ihn, den Gottessohn, und es wird alles gut. Komm, ehe der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah. Als helles Licht im Dunkel blinkt das Kreuz von Golgatha. Und alle, die diese Entscheidung schon getroffen haben, die dürfen für sich wissen. Für uns gilt das Wort aus Johannesevangelium Kapitel 2. Wir wollen diesen Vers lesen, weil es ein Schlüsselvers ist, zum Verständnis auch ein Stück weit der Bibel. Johannesevangelium Kapitel 2, wir lesen den Vers 5. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Wir befinden uns hier in der Hochzeit zu Kana. Der Herr Jesus hat den Beginn seines Dienstes vollbracht. Es waren die ersten Auftritte nach der Taufe. Und es ist auch interessant, dass die Mutter Jesu hier auf ihren Sohn verweist. Also alle, die irgendwo noch hören, dass man auch Maria verehren muss, hier steht was anderes. Maria stellt sich hin und weist auf ihn hin und sagt, alles, was er euch sagen mag, tut. Und was sagt uns der Herr Jesus, was sagt uns Gott? Und jetzt werden wir noch einige Verse uns anschauen. Jetzt geht es zurück ins Alte Testament. Im Buch Jeremia, im 11. Kapitel, da heißt es im Vers 4b, hört auf meine Stimme, und handelt danach, nach allem, was ich euch gebiete, dann werdet ihr mein Volk und ich werde euer Gott sein. Ganz klare Ansage. Er sagt das hier zu seinem irdischen Volk Israel, ja. Aber diese Worte sind auch für uns gültig. Auch für uns gilt, hört, was ich euch sage und handelt danach und tut nach allem, was ich euch gebiete. In Jesaja 30, zwei Verse. Zuerst den Vers 21. Und da finden wir, dass unser Gott so ist, dass er uns nicht ins Ungewisse laufen lässt. Jesaja 30, Vers 21. Und wenn ihr zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbiegt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören. Dies ist der Weg, den geht. So wie es uns auch ein Psalm deutlich macht, wo wir davor gewarnt werden, dass wir nicht wie ein Ross, wie ein Maultier sein sollen, was mit Zaum und Zügel gebändigt werden muss. Wie der Psalmist sagt, sonst nahen sie dir nicht. Jesaja 30, Vers 15, einige Verse weiter vorn. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Und dann kommt hier noch ein Punkt, ein Nachsatz, aber ihr habt nicht gewollt. Das irdische Volk Israel hatte die Möglichkeit, umzukehren zu Gott, Ruhe zu bewahren in Gott und somit gerettet zu sein. Stille zu sein und auf Gott zu vertrauen. Sagt Gott, das ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Das ist im Übrigen auch in unserer Zeit so. Gott lässt uns völligen Freiraum. Wenn man mit Leuten in Kontakt kommt, dann kommt man auch oft in Gespräche, wo die Leute sagen, ja, was ist denn überhaupt los in dieser Welt? Ist denn hier alles außer Rand und Band? Ein alter bekannter Evangelist, vielleicht hatten der ein oder andere den Namen schon mal gehört, er ist beim Herrn, Siegfried Küttler, hat schon vor vielen Jahren gesagt, treibt man die Gottesfurcht zum Land hinaus, so ist es bald mit dem Wohlstand aus. Und was wir heute erleben, ist die Tatsache, wir haben in unserem Land unseren Gott nicht mehr nötig. Wir brauchen ihn nicht mehr. Wir schmeißen ihn, als Bild gesprochen, mit vollen Händen aus unseren Schulen, aus unseren Familien, aus unseren Ehen, aus unserer Politik. Und dann sagen die Leute meistens, ja und? Ja, unser Gott ist ein Gentleman, der zieht sich zurück. Er zieht aber auch seine Segenshand zurück. Denn, und das ist unstrittig, wir in Europa und besonders in Deutschland verdanken unseren Wohlstand dem Christentum. Und wenn das Christentum abgeschafft wird, dann geht auch Gottes Segen von dannen. So können wir dann auch etwas verstehen, was um uns her läuft. Denn anders kann man so manche Dinge gar nicht mehr erklären. Völlig irrational. Aber wie gut, wir haben dieses Wort und wir haben einen Gott, der dieses Wort uns gegeben hat und der zu seinem Wort steht. Und er sagt uns, Psalm 50, Vers 15, die Jüngern oder die Kinder unter uns, ihr kennt die Telefonnummer zum Himmel, ne? Psalm 50, Vers 15, und rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Haben wir richtig gelesen? Ich will dich retten und? Dann ist gut, ne? Nein, und du wirst mich verherrlichen. Und jetzt muss ich mir die Frage stellen, wie sieht es da bei mir aus? Ist dann, nachdem ich aus der Not gerettet worden bin, ist dann nicht recht schnell Schluss? Hier steht aber, und du wirst mich verherrlichen. Weiteres Beispiel, Markus 6, Vers 50b. Ist im Übrigen war das eine Begebenheit. Die Jünger hatten klare Dienstanweisungen. Sie sollen über den See fahren. Dienstanweisung vom Chef, von ihrem Herrn. Und was erleben sie? Die größte Katastrophe ihres Lebens. Gestandene Männer, Fischer, die wussten, wie es auf dem Wasser lang geht. Aber hier kommt der Herr und ruft ihnen zu, in dieser großen Not. Seid gutes Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Er, unser Herr, hat alle Möglichkeiten, mit den Dingen unseres Lebens fertig zu werden. Er erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber er erfüllt alle seine Verheißungen. Ein Wort noch aus dem Propheten Jeremia, was uns ganz deutlich zeigt, was wir für einen Gott haben. Jeremia 32, Vers 27. Da heißt es im letzten Satz dieses Verses, ich lese den ganzen Vers des Zusammenhangs halber ab Vers 26, da geschah das Wort des Ewigen zu Jeremia, siehe, ich bin der Ewige, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Solch einen Herrn haben wir, der das von sich sagen kann. Josua bekommt eine mutmachende Botschaft. In Josua 1, Vers 9: Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Ewige, dein Gott, wo immer du gehst. Das dürfen auch wir. Wenn wir auf dem Herzen haben, unserem Herrn treu nachzufolgen, dann dürfen wir wissen, er ruft uns zu, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wo immer du gehst. Nicht auf eigenen Wegen, aber auf den Wegen in seiner Nachfolge. Dort haben wir die Zusage. Eine weitere Zusage aus dem Propheten Jesaja, aus dem 41. Kapitel. Und das kommt in einer Zeit, wo es um uns herum drunter und drüber geht, ist das, wie der Psalmist sagt, du führst mich zu stillen Wassern und du führst mich zu grünen Auen. Solch ein Vers. Fürchte dich nicht, Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Was ist das für eine Zusage? Die Rechte ist die Hand, der Arm der Macht. Er hält uns mit seiner Macht fest. Daran wollen wir festhalten. Darauf wollen wir vertrauen. Im Lied, was ich zitiert habe, hieß es im Refrain: Komm, ehe der letzte Tag versinkt. Schon ist der Abend nah. Die Zeiger an Gottes Weltenuhr zeigen uns ganz deutlich, dass wir bei Sekunden vor 12 angekommen sind. Und ich möchte da noch ein paar Stellen sprechen lassen. Wir gehen in das Neue Testament, in den 1. Petrusbrief. 1. Petrus Kapitel 4, der Vers 7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Petrus sagt uns hier ganz klar, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Und jetzt gibt er uns eine Wegweisung. Das erste ist Besonnenheit. Und das zweite ist Nüchternheit zum Gebet. Wozu brauchen wir das Gebet? Ich glaube, jeder unter uns weiß, dass wir ohne die Kraft von oben nicht mehr klarkommen. Und die Dinge, die wir erleben, werden auch immer obstruser. Deshalb brauchen wir das Gebet. Also erstens die Besonnenheit und die Nüchternheit zum Gebet. Eine weitere Stelle, die mir wichtig geworden ist, aus dem Philipperbrief, aus dem 4. Kapitel, Philipper 4, Abvers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde, eure Nachgiebigkeit, eure Güte soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Ich muss euch sagen, dieser Vers hat in den letzten Monaten für mich eine neue Dimension erhalten. Man hat ja gefühlt den Eindruck, dass wenn man draußen mit Menschen zu tun hat, die sind alle irgendwo letzte Rille. Und da fehlt bloß noch schlussendlich der Auslöser zum Zünden und dann geht's hoch. Ich habe den Vers schon viele Male gelesen, aber jetzt ist mir der ganz neu bewusst geworden, weil Im Zusammenhang mit der Ankündigung, dass der Herr nahe ist, wir aufgefordert werden, eure Milde, eure Nachgiebigkeit, eure Güte soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Und da muss ich euch sagen, das klappt bei mir noch nicht so richtig. Weil wir gerade mit diesen Eigenschaften den Menschen ein Wegweiser sein können. Weil wir gerade mit diesen Dingen uns abheben können von dem, was um uns herum gerade läuft. Aber wie gut, dass wir einen Herrn im Himmel haben, zu dem wir kommen dürfen und der uns dann seine Kraft versprochen hat. Weil wir aus eigener Kraft, ich muss euch gestehen, ich aus eigener Kraft kann nichts, gar nichts. Aber wir haben einen Herrn im Himmel, der uns die Kraft geben will. Denn er sagt weiter in Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann gibt es eine Zusage. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich lese nochmal. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Haben wir aufgepasst, was dort steht? Der Friede Gottes, vielleicht. Nein, da steht, und der Friede Gottes wird. Wir haben dort eine Zusage. Er wird unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir dürfen aufblicken auf unseren bald kommenden Herrn und blättern in den Hebräerbrief und kommen jetzt so langsam zum Ende, weil es war schon etwas viel, ne? Aber ich kann einfach nicht aufhören, weil wir brauchen was, wo wir uns dran festhalten. Und wir haben eingangs gesungen, dass wir seinem Wort vertrauen wollen. Und deshalb wollen wir auch die Stellen, die in seinem Wort vorhanden sind, auch nutzen. Und wollen uns damit gegenseitig Mut machen. Hebräer Kapitel 10, da heißt es in Vers 37, denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Eine ganz kleine Weile spricht das Wort. Und das erleben wir. Weil menschlich gesehen fragt man sich, ob wir das nächste Jahr überhaupt noch erleben oder ob der Herr schon vorher gekommen ist. Weil er kann jeden Tag kommen. Es braucht sich nichts mehr zu erfüllen, dass der Herr wiederkommen kann. Es hat sich alles erfüllt. Und deshalb in Vers 35, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Bei Zuversicht kann man auch übersetzen, werft eure Freimütigkeit oder werft eure Unerschrockenheit nicht weg. Sind wir nicht oft erschrocken in diesen Tagen? Sind da nicht oft Dinge, die uns niederdrücken, das sollen wir nicht wegwerfen. Wir wollen uns Mut machen. Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Jakobusbrief, Kapitel 5, Verse 7 und 8. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Die weiteren Verse dürft ihr als Hausaufgabe zu Hause mal weiterlesen, was er dann in diesem Zusammenhang mit erwähnt, der Apostel Jakobus. Alles sehr wichtige und gute Verse, aber habt nun Geduld oder anders übersetzt, hart aus. Stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Einen Vers aus dem Zwei Verse aus der Offenbarung, Kapitel 3. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 10 und 11. Eine Zusage Gottes, die Gott in dem Sendschreiben an Philadelphia macht. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Der Gemeinde in Philadelphia, Philadelphia heißt Bruderliebe, der Gemeinde in Philadelphia, im Übrigen eine Gemeinde, die bis zur Wiederkunft des Herrn besteht. Und nur einen kurzen Exkurs, die nächste Gemeinde ist Laodicea. Und bei Laodicea lesen wir, dass der Herr Jesus sagt, sei nun eifrig und tue Buße, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. In Laodicea ist der Herr Jesus nicht mehr drinnen. Er steht draußen und klopft an und sagt, lässt mich jemand ein? Lässt mich jemand ein, dann komme ich und esse das Abendbrot mit ihm. Zurück zu Philadelphia. Die Zusage, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Und Vers 11, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Und jetzt zum Abschluss noch aus dem 22. Kapitel der Offenbarung, Offenbarung 22 ab Vers 11. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Und der Unreine verunreinige sich noch. Und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich noch. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Und um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und die letzten beiden Verse der Bibel, Verse 20 und 21, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen Heiligen.